Ihr hört Olle Kamellen, den Geschichtspodcast. Wo Geschichte lebendig wird. Wahnsinn, eine gestörte Sexualität, sadistische Neigungen, Hass, Bösartigkeit. Für Serienmörder, vor allem solche, die besonders blutig morden, fallen uns viele Eigenschaften ein, die es uns erleichtern, uns zum einen von Taten und Tätern zu distanzieren und zum anderen das Unbegreifliche greifbar zu machen. Doch manchmal werden solche Taten von Menschen begangen und im Grunde liegt schon in der Bezeichnung die Wertung. Menschen begehen unmenschliche Taten und mehr noch. Manchmal entziehen sich Serienmörder aufgrund ihrer charakterlichen Besonderheiten einer moralischen Bewertung. Fritz Hamann, der Werwolf von Hannover, ist so ein Fall. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von Olle Kamellen, dem Geschichtspodcast. Mein Name ist Maike Stoverock. Die heutige Folge will ich ein wenig anmoderieren, weil sie für mich eine sehr besondere ist. Von allen historischen Verbrechen, mit denen ich mich in den letzten 30 Jahren beschäftigt habe, hat mich keins so emotional mitgenommen wie der Fall Fritz Hamann. Die historischen Umstände und Hamanns ambivalentes Wesen machen die Mordserie zu einer der komplexesten und widersprüchlichsten, mit denen ich mich je befasst habe. Über Jahre hinweg habe ich alte Zeitungen gelesen, die verfügbaren Fallakten aus dem Staatsarchiv Hannover habe ich digitalisiert auf meiner Festplatte, katalogisiert und studiert, alte Fotos gesichtet, Primär- und Sekundärliteratur aufgesaugt. Darüber hinaus habe ich selbst Teile meiner Kindheit und die ganze Zeit meiner Doktorarbeit in und um Hannover verbracht. Ich kenne die Ecken und Straßen, in denen Fritz Hamann sich aufhielt. Meine erste Wohnung lag nur wenige Meter von seinem letzten Wohnort entfernt, an dem er allein 20 Jungen ermordet hat. Das bedeutet zum einen, dass ich ein sehr profundes Wissen über den Fall habe, auch wenn ich natürlich nicht beanspruche, jedes winzige Detail zu kennen. Und zum anderen, dass mir dieser Fall sehr, sehr am Herzen liegt und ich immer versucht habe, den vielen überwiegend minderjährigen Mordopfern, aber auch der gesamten Komplexität des Falles mit größtmöglichem Respekt zu begegnen. Fritz Hamann ist nicht erst seit dem Film Der Todmacher von Romuald Kammerkarr mit Götz George als Hamann ein Kulturgut ähnlich wie Jack the Ripper. Atemberaubender Film mit einem atemberaubenden Götz George übrigens. Unbedingt gucken, wer ihn noch nicht kennt. Immer schon haben die Menschen Hamann und seine Taten mystifiziert, sodass im Lauf der Zeit immer mehr Mythos und immer weniger Wahrheit in den Berichten enthalten war. Das gilt auch für den Artikel Der Werwolf von Hannover aus der Süddeutschen Zeitung, der anlässlich des 100. Jahrestages der Verhaftung von Fritz Hamann im Juni erschien. Er beschäftigt sich zwar hauptsächlich eher mit dem Kulturphänomen True Crime und nur am Rande mit Hamann, aber der kurze Abschnitt enthält so viele falsche Angaben, dass es mich wütend gemacht hat, weil es nicht nur Hamanns Umfeld diskreditiert und seine Opfer, sondern auch Hamann selbst. Ich will versuchen, das Bild, soweit es mir möglich ist, zurechtzurücken. Aus dem Grund ist auch der Text zur Folge mit allen meinen Quellen ausnahmsweise frei zugänglich. Ich beginne wie immer mit einem Schnelldurchlauf der bekannten Fakten. Fritz Hamann, ein Kaufmann und Kleinkrimineller, ermordet zwischen 1918 und 1924 in Hannover mehrere Dutzend überwiegend minderjährige Jungen. Ich drücke das so vage aus, weil die genaue Opferzahl nicht bekannt ist. Verurteilt wird Hamann für 24 Morde, angeklagt für 27, aber Teile der Hannoveraner Polizei halten damals 30 bis 50 Opfer für möglich. Zu den Gründen für diesen Verdacht später mehr. Kinder entdecken im Mai 1924 beim Spielen in der Leine menschliche Skelettteile und nachdem ein großer Abschnitt der Leine trockengelegt und abgesucht wird, kommen weitere Knochenteile ans Licht. Diese müssen irgendwo in der Hannoveraner Altstadt, einem verarmten Gängeviertel um die Leineinsel herum, entsorgt worden sein. Der Verdacht fällt recht schnell auf Fritz Hamann, der zu diesem Zeitpunkt 46 Jahre alt ist. Er hat ein langes Vorstrafen und ein noch längeres Anzeigenregister. Bei den meisten seiner Vergehen handelt es sich zwar um schlichte Eigentumsdelikte, aber auch Anzeigen durch Nachbarn wegen gewisser Umtriebigkeiten mit minderjährigen Jungen sind darunter. Hamann ist der Polizei als homosexuell bekannt und weil Homosexualität damals nach § 175 strafbar ist, sind Schwule grundsätzlich verdächtig. Aber nicht nur deshalb ist er ein guter Bekannter bei der Polizei. Er arbeitet seit 1918 für das Einbruchsdezernat als Spitzel. Hamann kommt in U-Haft, gesteht zunächst jedoch nicht, und der zuständige Haftrichter hat dem Leiter der Mordkommission, Heinrich Retz, bereits ein Ultimatum gestellt. Wenn Retz bis dann und dann keine stichhaltigen Beweise oder zumindest Indizien vorlegen könne, müsse er Hamann wieder laufen lassen. In diesem Augenblick trägt sich ein absurder, kaum zu glaubender Zufall zu. Nach Hamanns Verhaftung hatte man in seinem Mansardenzimmer in der Roten Reihe allerlei Jungenkleidung unbekannter Herkunft gefunden. Nachdem nun der Verdacht im Raum steht, es könne sich um die Kleidung ermordeter Jungen handeln, bittet die Polizei in öffentlichen Aushängen darum, dass alle, die von Hamann in letzter Zeit Kleidung gekauft haben, sich melden mögen. Auch die Eltern vermisster Jungen werden gebeten, sich einzufinden, um gegebenenfalls beschlagnahmte Kleidung zu identifizieren. In dieser Absicht sitzen die Eltern eines vermissten Jungen namens Robert Witzel im Flur des Polizeipräsidiums und warten, um die im Hof in einer Baracke ausgestellten Kleidungsstücke zu begutachten. Den Flur des Präsidiums herunter kommen eine ältere Frau und ein junger Mann. Der Mann trägt die Jacke von Robert Witzel. Die Eltern erkennen das Kleidungsstück ihres Sohnes sofort und halten das Paar an, um nach der Herkunft der Jacke zu fragen. Die Frau ist Clara Rehbock, Hamanns Vermieterin, und der junge Mann ihr Sohn. Beide sind ebenfalls für Aussagen über den Hamann-Fall im Präsidium. Bereitwillig geben sie dem Ehepaar Witzel Auskunft und der junge Mann erzählt, er habe nach dem Kauf der Jacke von Hamann sogar einen Ausweis in einer der Jackentaschen gefunden. Einen Ausweis auf den Namen Robert Witzel. Die Eltern des jungen Robert haben damit traurige Gewissheit, dass ihr Sohn tot ist und die Polizei das benötigte Belastungsmaterial, um Hamann endgültig festzusetzen. Nach viel Druck seitens der Polizei, den man heute wahrscheinlich als Folter bezeichnen würde, gesteht Hamann schließlich. An allen Wohnstätten Hamanns, er bewohnt im fraglichen Zeitraum 3 Wohnungen bzw. Zimmer zur Miete, wird er immer wieder von Nachbarn angezeigt, weil dort ständig junge Männer ein, aber nur wenige wieder ausgehen. Sie melden der Polizei den verdächtigen Handel mit Kleidung und wichtiger noch Unmengen von Fleisch unbekannter Herkunft. Dennoch wird Hamann nicht früher festgesetzt und wegen seiner Spitzeltätigkeit kommt der Verdacht auf, die Polizei habe sein Treiben womöglich gedeckt. Die öffentliche Empörung wird so groß, dass sich das Innenministerium in Berlin veranlasst sieht, Beamte zur Untersuchung etwaiger polizeilicher Versäumnisse nach Hannover zu schicken. Doch diese finden keinen Hinweis auf fahrlässiges oder gar mutwilliges Fehlverhalten der Polizei. Über mehrere Wochen wird Hamann dann in Göttingen von Dr. Ernst Schulze auf seine Zurechnungsfähigkeit untersucht. Diese Vernehmungen oder Gespräche sind übrigens die Grundlage für Romuald Kamakars Film Der Todmacher. Schulze attestiert Schuldfähigkeit und Hamann kommt zurück nach Hannover. Der Prozess gegen ihn beginnt Anfang Dezember 1924 und erregt nicht nur internationales Aufsehen, sondern bewegt vor allem die Menschen der Stadt. Der jüdische Publizist und Psychologe Theodor Lessing begleitet den Prozess mit mehreren Zeitungsartikeln und weist darin mit anklagendem Finger immer wieder auf die Polizei und Staatsorgane, die ihren Job nicht gemacht haben. Er ist der Gerichtsbarkeit dabei ein solches Ärgernis, dass er schließlich von dem weiteren Prozess ausgeschlossen wird. Hamann wird am 19. Dezember zum Tod verurteilt. Das Urteil wird im April 1925 im Hof des Gerichtsgefängnisses mit einem Fallbeil vollstreckt. Soweit die Fakten. Seit 30 Jahren beschäftige ich mich mit dem Phänomen Serienmord und mich hat dabei vor allem immer die Täterpsychologie interessiert, weil ich glaube, wenn man tief versteht, dann ist man eher dazu in der Lage, Prävention zu betreiben. Aber zu niemandem habe ich über die Recherche so eine enge Bindung entwickelt wie zu Fritz Hamann. Es klingt ein bisschen komisch, gebe ich zu, aber es ist so. Vor allem, weil sein Naturell in so krassem Gegensatz zu seinen Taten steht. Andere Serienmörder wie Ted Bundy oder Jeffrey Dahmer entsprechen viel eher dem Typus eines kaltblütigen, überdurchschnittlich intelligenten Triebtäters. In Interviews und Vernehmungen mit ihnen offenbaren sich komplexe Innenwelten mit für Normalsterbliche schwer zu fassenden Motivationen. Eine Arbeitsgruppe der Radford University in Virginia hat zusammengetragen, dass gefasste Serientäter mit 5 oder mehr Opfern einen deutlich höheren IQ aufweisen als solche mit weniger Opfern. Ist auch ganz logisch, je cleverer der Täter, desto länger kann er seiner Ergreifung entgehen und mehr Menschen töten. Fritz Hamann fällt aus vielen dieser für Serientäter typischen Muster heraus. Die immens hohe Opferzahl fällt natürlich sofort ins Auge. Auch die lange Zeit von mindestens 6 Jahren, in denen er morden kann, ist ungewöhnlich. Dabei verhält er sich auch nie übermäßig vorsichtig oder unauffällig. Wo andere Mörder Spuren verwischen und raffinierte Pläne austüfteln, um ihrer Entdeckung zu entgehen, agiert Hamann geradezu unbekümmert. Blutflecke, Gerüche, Geräusche, sein schwunghafter Schwarzhandel mit Fleisch und Kleidung, nichts davon versucht er zu verbergen. Und der Hauptgrund für dieses sehr, sehr ungewöhnliche Verhalten liegt in seiner Intelligenz. Hamann ist nicht nur nicht überdurchschnittlich intelligent, sondern das Gegenteil ist der Fall. Er hat eine deutliche Minderbegabung, die über fast 30 Jahre immer wieder von ärztlichen Stellen bestätigt wird. Uneinigkeit besteht nur darüber, ob der Intelligenzdefekt, wie es in den Akten heißt, angeboren oder Folge einer Hirnhautentzündung im Kindesalter ist. Seit 1895, Hamann ist zu diesem Zeitpunkt 16 Jahre alt, zeigt er immer wieder Verhaltensauffälligkeiten, so dass er zunächst nur medizinisch, nachdem er aber auch immer öfter mit dem Gesetz in Konflikt kommt, polizeipsychologisch begutachtet wird. Da seine Auffälligkeiten auch während seiner Militärzeit auftreten und er daher einen Anspruch auf Invalidenrente hat, ordnet das Versorgungsamt regelmäßige Überprüfung seines Anspruchs und also seines Zustandes an. Er wird als dienstunbrauchbar aus der Armee entlassen. Hamanns Intelligenz ist so stark gemindert, dass von Amtsseiten mehrmals zu ständiger Betreuung durch die Familie und 1922 sogar zur Entmündigung geraten wird. Heute würde man bei einer Person wie Fritz Hamann von einer geistigen Behinderung sprechen. Diese Behinderung zeigt sich nicht nur in messbaren kognitiven Beeinträchtigungen, sondern vor allem in seinem Wesen, das dem eines Kindes entspricht. Kleiner Einschub an der Stelle, bei den folgenden Beschreibungen zitiere ich zum Teil aus den historischen Gutachten. Viele Bezeichnungen darin werden heute als ableistisch, als abwertend und entwürdigend empfunden. 1902, mit 19 Jahren, fällt Fritz Hamann zum ersten Mal durch Sexualverbrechen auf. Er hat sich kleinen Kindern in einem Hausflur unsittlich genähert. Zunächst wird in der Provinzial- und Heilanstalt Hildesheim auf Unzurechnungsfähigkeit erkannt und das Verfahren eingestellt. Er wird für weitere Untersuchungen in die Abteilung für, Zitat, gemeingefährliche Geisteskranke ins Stadtkrankenhaus 3 in Hannover überstellt. Im Abschlussbericht des Krankenhauses heißt es: Der Patient macht einen schwachsinnigen, kindlichen Eindruck und hat von seiner Lage und von der moralischen Seite der ihm zur Last gelegten Handlungen kein Verständnis. Ein angeborener Intelligenzdefekt wird angenommen. Er erzählt in einem naiven, kindlichen Tone, freut sich dabei sehr, lacht oft blöde auf und wiederholt sich häufig. In seinem ganzen Benehmen macht er den Eindruck eines dreijährigen Kindes. Einfache Rechenaufgaben kann er nicht lösen, von den 10 Geboten kann er keines benennen, geografische Kenntnisse sind praktisch nicht vorhanden. Er hilft bei einfachen Arbeiten im Garten, zeigt dabei stolz seine Arbeiterhände. Im Verlauf der Wochen gibt es keine Veränderungen am psychischen Zustand. Zu beobachten ist stets derselbe Schwachsinn, der sich vorwiegend in Stereotypen mit blödem Lächeln vorgebrachten kindlichen Redensarten äußert. Körperliche Verfassung ist weiterhin sehr gut. Weitere Gutachten anderer Stellen lesen sich ähnlich. Ein paar Ausschnitte. 1897, Zitat, krankhafte Störung der Geistestätigkeit, durch die die freie Willensbestimmung ausgeschlossen war. 1902, Zitat, lange vorliegender Intelligenzdefekt, erheblicher Schwachsinn. 1911, geistig minderwertig und nervenleidend, daher gegen strafbare Gelüste anfälliger als gesunde Personen. 1922, schwerer Intelligenzdefekt, vermutlich aufgrund jugendlicher Schizophrenie, weiters Hilflosigkeit, Urteilslosigkeit und leichte Beeinflussbarkeit. Lange bevor Hamann zum Mörder wird, existiert also bereits ein umfassender Katalog von ärztlichen und gerichtlichen Gutachten über ihn. Sein beinahe drollig wirkendes Auftreten hat sicher seinen Anteil daran, dass Hamanns Gefährlichkeit lange unterschätzt wird. Fritz Hamann ist innerlich ein kleiner Junge. Später in seinem Leben zwar nicht mehr ganz so klein wie im Bericht des Stadtkrankenhauses, aber eben auch weit, weit entfernt von einem erwachsenen Mann. Dass Fritz Hamann sich bei seinen Umtrieben viel mit minderjährigen Jungen umgibt, ist von außen betrachtet verdächtig und unnormal. Allerdings sehe ich darin weniger ein Zeichen für seine sexuellen Neigungen oder womöglich sogar Pädophilie, als vielmehr dafür, in welcher Altersgruppe er sich selbst zu Hause fühlt. Seine Opfer sind zwischen 11 und 21, die meisten zwischen 15 und 17 Jahren alt. Er legt Wert darauf, dass die Jungen keine oder nur wenig Körperbehaarung haben. Nach allem, was ich von Fritz Hamann weiß, was ich über ihn gelesen habe, würde ich sein geistiges Alter irgendwo zwischen 12 und 14 ansetzen. Ein Junge in diesem Alter weiß zwar, was verboten ist und was nicht, er weiß auch, wann er flunkern muss, um Strafe zu entgehen, aber er kann die Folgen seines regelbrechenden Tuns nicht zwingend richtig abschätzen. Fritz Hamann hat ein freundliches Wesen, er lacht viel, untermalt seine Geschichten mit übertriebenen Gesten, sein Gang ist mehr ein stapfendes Watscheln. Das ist durchaus eine Erscheinung, der man Sympathie entgegenbringt. Klar, er lügt viel, aber welches Kind tut das denn nicht? Morde mag man so einem Kind man nicht unbedingt zutrauen. Erst recht nicht, nachdem er 1918 seine Spitzeltätigkeit für das Einbruchsdezernat aufnimmt. Sowohl die engen Kontakte zur Polizei als auch ein selbst gebastelter Dienstausweis bringen ihm in den schlecht beleumundeten Ecken Hannovers den Spitznamen Kriminaler ein. Er mag sein neues Dasein als Detektiv gewissermaßen und tritt mit übertriebener Autorität auf. Dennoch gelingt es der Polizei, dank seiner Spezialtätigkeit einige Diebesbanden und Hehlereien aufzudecken. Sein erratischer Geist zeigt sich auch, als er schließlich in Haft gesteht. Denn er gesteht nicht nur die ihm zur Last gelegten Taten, sondern auch weitere. Wenn er sich nicht sicher ist, ob ein fraglicher Junge unter den Mordopfern war, sagt er dem vernehmenden Polizisten einfach, ach, schreiben Sie dem Mann auch dazu. Mitunter gesteht er sogar in Fällen, in denen sein vermeintliches Opfer später lebend wieder auftaucht. Seine eigenen Angaben sind also zur Ermittlung genauer Opferzahlen nicht wirklich geeignet. Die tatauslösenden Faktoren liegen aber in ihm selbst, genauer in seiner Behinderung. Er hat viele kindliche Eigenschaften, die ihn irgendwie sympathisch erscheinen lassen, das ist wahr, aber zwei Symptome seiner geringen Intelligenz werden mehreren Dutzend Jungen zum Verhängnis. Erstens, Hamann hat keinerlei Impulskontrolle. Wie ein kleines Kind will er alles, wonach ihn verlangt, sofort haben. Und wie bei einem Kind stellen sich Fragen wie, darf ich das haben oder steht mir das zu, gar nicht erst. Er will und dann nimmt er. Und es macht dabei gar keinen Unterschied, ob er Dinge stiehlt, um sie auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen, oder ob er einen minderjährigen Jungen sieht und das Verlangen in sich spürt, diesen zu küssen. Hamann berechnet nicht, er überlegt nicht, er hält sich nicht zurück. Hamann macht. Er geht jedem Impuls in sich, ohne zu zögern, nach. Und dann lockt er eben die jungen Opfer in der Absicht, sie zu küssen, in seine Wohnung. Das ist zweifellos absichtsvolles Verhalten, aber wir erinnern uns an den Bericht des Stadtkrankenhauses von 1902, nachdem Hamann, Zitat, von der moralischen Seite der ihm zur Last gelegten Handlungen kein Verständnis hat. Dass die Befriedigung seiner wie auch immer gelagerten Impulse überhaupt einen moralischen Aspekt hat, liegt einfach nicht in Hamanns Denkhorizont. Doch erst das zweite Symptom lässt Hamann wirklich zum Mörder werden. Er hat neurologische Ausfälle. In sexueller Erregung setzt mitunter sein Bewusstsein aus. Und in diesem Zustand gerät er gewissermaßen in einen Rausch, in dem er dann die Taten begeht. Ich sage mitunter, weil das nicht immer passiert. Manche der Jungen, die er mit zu sich nach Hause nimmt, können sein Zimmer am nächsten Tag verlassen. Sie sind fraglos Opfer eines Sexualverbrechens geworden, aber sie leben. Andere sterben einen grausamen Tod. Und es ist reiner Zufall, bei welchen Jungen Hamann seine Tour bekommt, wie es in den Akten heißt und wie er es auch selbst nennt. Er gibt in den Vernehmungen an, dass er oft morgens neben den Leichen aufwacht und dann weint, weil, Zitat, es wieder passiert war. Er empfindet Scham, Reue, ja selbst eine Art von Trauer um den jeweiligen Jungen. Freilich halten diese Gefühle nicht lang an und dann kommt wieder der Macher Hamann hervor, der auf gar keinen Fall wieder ins Gefängnis oder gar in die Irrenanstalt will, wo er oft verprügelt wird. Und dieser Hamann agiert ohne Zögern. Er zerlegt die Körper bis auf die Knochen, spült die Überreste dann im Gemeinschaftsklo im Hinterhof herunter und verkauft die Kleidung seiner Opfer. Bei der Leichenentsorgung zeigt sich abermals Hamanns einfacher Geist, der nur grobe Wenn-Dann-Verknüpfungen herstellen kann. Wenn es keine Leiche gibt, kann mir die Polizei nichts, so denkt er. Er macht sich keine Gedanken darüber, ob die, nun ja, Zerlegungsgeräusche von Nachbarn gehört werden. Werden sie natürlich. Ob man die Kleidung zu ihm zurückverfolgen kann. Kann man natürlich, oder ob er bei der Entsorgung im Klohäuschen im innenliegenden Hof gesehen wird, wird er natürlich. Die Leiche ist weg und damit auch das Problem. So ist der Rückschluss bei ihm im Kopf. Wie erwähnt, melden etliche Nachbarn die verdächtigen Vorgänge. Es ist also ganz und gar nicht so, dass niemand hinschauen wollte in dieser verrohten Gesellschaft. Viele Menschen haben hingeschaut und sie haben das getan, was jeder anständige Mensch tun würde, und ihn gemeldet. Was ihnen besonders seltsam vorkommt, ist der Umstand, dass Hamann oft nicht nur Kleidung, sondern auch Fleischwaren verkauft. In einer Zeit, in der sich niemand im armen Viertel Fleisch leisten kann, in der Mütter Knochen auskochen, damit die Suppe wenigstens den Geschmack von Fleisch hat, handelt dieser Fritz Hamann mit Fleisch und Fleischkonserven. Die Gelegenheitsprostituierten Dora Mrozek und Emmy Schulze, die Hamann für eine Schlafstadt gelegentlich das Zimmer in der Neuen Straße putzen, entdecken Anfang 1923, zu diesem Zeitpunkt hat Hamann erst 2 oder 3 Jungen getötet, einen großen Eimer mit Fleisch. Und dieses Fleisch sieht für sie so seltsam aus, dass sie es zur Polizei bringen. Doch der Polizeiarzt Alexander von Schackwitz, dem das Fleisch vorgelegt wird, will daran nichts Komisches finden. Als wäre das alles noch nicht schlimm genug, lernt Hamann 1919 den jungen Mann Hans Granz kennen, einen gut aussehenden, cleveren Gauner von 21 Jahren. Der merkt sehr schnell, wie leicht Hamann zu beeinflussen und damit auch zu führen ist. Wenn er, Zitat, ein bisschen lieb zu Hamann ist, frisst der ihm völlig aus der Hand. Anfangs gehen die beiden nur auf gemeinsame Raubzüge. Aber nachdem Granz die Umtriebe des Älteren mitbekommt, also den sexuellen Missbrauch und womöglich auch die ersten Morde, keimt in ihm eine Idee. Man könnte doch die Jungen gezielt nach ihrer Kleidung aussuchen, um möglichst viel Geld dafür auf dem Schwarzmarkt zu bekommen. Hamann gefällt die Idee zwar nicht, er nimmt die Jungen ja ursprünglich nicht mit nach Hause, mit dem Ziel, sie zu töten und zu bestehlen, sondern weil er sie sexuell begehrt. Es kommt deshalb vor, dass Granz manchmal einen Jungen wegen eines besonderen Kleidungsstückes aussucht, Hamann den Jungen aber nicht attraktiv findet. Dann will er keinen sexuellen Kontakt zu ihm. Bei diesen Diskussionen setzt sich aber meist Granz durch und in vielen Fällen ist das das Todesurteil für den Jungen. Granz ist das aktive, zielgerichtet handelnde Element in dieser Mordserie, das Hamann fehlt. Hamann ist zwar bereits zum Mörder geworden, als er Granz kennenlernt, und er ist ohne Frage eine tickende Zeitbombe, eine loose cannon, wie die Engländer sagen, aber die Tötung der von ihm begehrten Jungen ist nie das Ziel seines Handelns. Durch Granz ändert sich das. Granz hofft auf die Tötung der Jungen. Aus diesem Grund wird er 1924 mit Hamann zusammen verhaftet und auch vor Gericht sitzen beide auf der Anklagebank. Zunächst wird Granz wegen Anstiftung zum Mord wie Hamann zum Tod verurteilt. Doch Hamann, der Granz geradezu hörig ist und romantisch völlig verfallen, entlastet ihn nach dem Urteil, indem er seine Aussagen widerruft und alle Schuld auf sich nimmt. Daher wird bei einem Folgeprozess 1926 das Urteil gegen Granz in eine 12-jährige Haftstrafe umgewandelt. Unter den Nazis wird er jedoch nicht entlassen, sondern als minderwertiges Subjekt in das KZ Sachsenhausen gebracht. Er überlebt diese Zeit und stirbt 1975 in Hannover. Theodor Lessing schreibt als Prozessbeobachter in seiner gewohnten Weigerung, irgendwas zu beschönigen, man musste sich von vornherein eingestehen, dass eine gleichsam das Weltgewissen befriedigende Auflösung des ungeheuren Falles nicht möglich war. Lessing hat damit insofern recht, als es kaum zu fassen ist, wie sehr über 30 Jahre hinweg jeder Umstand die Taten begünstigt hat. Die symbolische Waage der Geschichte hat nicht ein einziges Mal zugunsten der späteren Mordopfer, sondern immer nur zu Hamanns Gunsten ausgeschlagen. Die Zeit, der Ort, der Krieg, der Frieden, die Armut, das menschliche Versagen, die Polizei, die Gerichte, alles hat an den Morden mitgewirkt. Zoomen wir deshalb ein bisschen aus den dunklen Gassen hinaus auf die generelle Nachkriegszeit. Der sinnlose und nicht zu gewinnende Erste Weltkrieg hatte die Bevölkerung praktisch völlig ausgeräubert. Geld und Edelmetalle hatten sie durch den Kauf von nach der Kapitulation völlig wertlosen Kriegsanleihen verloren. Mit immer größerem Nachdruck waren sie während des Krieges von der Regierung aufgefordert worden, Kleidung und andere Gegenstände zur Ausrüstung der unterversorgten Soldaten zu in Tüdelchen spenden und auch Grundnahrungsmittel wurden direkt bei den Erzeugern einkassiert und an die Fronten geschickt. Während des Krieges sind in Deutschland mindestens 700.000 Menschen an Hunger gestorben. Dass sich unter den Rationierungsmaßnahmen ein florierender Schwarzmarkt herausbildete, auf dem Waren oft zum Wucherpreis verkauft wurden, liegt auf der Hand. Gleichzeitig begrenzt aber der Versailler Friedensvertrag von 1918 nach dem Krieg die Mannstärke und Bewaffnung aller als Kampftruppen einsetzbaren Organe, wozu auch die Polizei gehört. Während also die Kriminalität nach dem Krieg durch Schwarzmarkt, Armut, Elend, Inflation stark ansteigt, hat die Polizei weniger Leute und weniger Waffen zu ihrer Bekämpfung zur Verfügung. Daraus ergibt sich überhaupt erst die Notwendigkeit, für die Polizei auf Spitzel aus dem Milieu zu setzen. Viele Familien verarmen außerdem, weil die Männer nach dem Krieg körperlich oder nervlich nicht mehr arbeitsfähig sind. Elendsviertel wie die Hannoveraner Altstadt mit ihren engen Gassen erleben starken Zuwachs. Wohnraum wird dadurch vermehrt, dass man Wohnungen durch Einziehen von papierdünnen Wänden teilt oder in den Höfen armselige Hütten ohne Wasser, Ofen oder sonstigen Komfort zusammennagelt. Mietparteien teilen sich Wasseranschlüsse und Toiletten. Privatsphäre gibt es bei dieser dichten Packung von menschlichem Leben keine. Schlechte Ernährung und fehlendes Sonnenlicht in den engen Straßen führen überall zu Mangelerscheinungen. Die Kinder haben von der Rachitis krumme Beine, die Erwachsenen Hautausschläge und schlechte Zähne. Wie in anderen europäischen Städten geht die Industrialisierung, vor allem auch verstärkt durch den Krieg, nicht nur mit Fortschritt, sondern auch einer gewissen städtischen Verwahrlosung einher. Weil Deutschland mit den Reparationszahlungen an die Alliierten zurückliegt, besetzen Frankreich und Belgien 1923 außerdem mit insgesamt 60.000 Mann das Ruhrgebiet, das das Zentrum der deutschen Schwerindustrie ist. Die deutschen Arbeiter verweigern auf Geheiß der deutschen Regierung die Kooperation mit den Besatzern und streiken lange, was wiederum zu Produktionsausfällen und hohen Kosten führt. Deutschland muss immer mehr Geld drucken, um die Arbeiter durchzubringen, was neben zahlreichen anderen Faktoren zu der folgenden Hyperinflation führt und die Armutssituation weiter verstärkt. Das Elend wächst und wächst. Entwurzelte und Namenlose taumeln als potenzielle Opfer und potenzielle Täter durch die Nacht, landen in den Bahnhofswarteräumen der dritten Klasse, auf dem Strich und ganz allgemein in schlechter Gesellschaft. Kurz und knapp, es ist eine zutiefst zerrüttete Welt. Die Menschen der unteren Gesellschaftshälfte sind verzweifelt, ausgezehrt oder krank. Es herrschen Zustände, die durch Polizei, Armenhäuser oder durch andere staatliche Institutionen kaum aufgefangen werden können. Ich habe in all den Jahren, in denen ich mich mit der Mordserie in Hannover befasst habe, immer wieder nach Schlüsselmomenten gesucht, gewissermaßen Initialfehler, auf die die anderen begünstigenden Faktoren gewissermaßen aufsatteln konnten und ohne die die Geschichte vielleicht anders verlaufen wäre. Und ich glaube, am nächsten kommt man solchen Initialfehlern in der Zeit kurz nach Hamanns Entlassung aus dem Stadtkrankenhaus 3 im Jahr 1902. Hamann soll zurück nach Hildesheim kommen, aber weil die Anstalt dort überfüllt ist, schickt man ihn zur dauerhaften Unterbringung in die Pflege- und Heilanstalt nach Langenhagen. Von dort flüchtet er bereits nach kurzer Zeit und setzt sich in die Schweiz ab. Und jetzt passieren zwei Dinge. Erstens, die Anstaltsleitung in Langenhagen bittet die Hannoveraner Polizei zwar zweimal darum, nach dem Flüchtigen fahnden zu lassen und verweist dabei ausdrücklich auch auf seine Gefährlichkeit, aber, Zitat, er wird auf Anordnung des Landesdirektoriums am 23. Dezember hierseits als entlassen betrachtet. Aus den Akten der Anstalt geht also rückblickend nicht hervor, dass ein gefährlicher Straftäter geflohen ist, sondern nur, dass ein Patient entlassen wurde. Und das Zweite, was passiert, ist Folgendes. Gut anderthalb Jahre später kehrt Hamann im Jahr 1900 zurück nach Hannover und er sucht dort um Ausstellung eines polizeilichen Unbescholtenheitszeugnisses, da er wieder in die Armee einzutreten gedenkt. Der bearbeitende Kommissar hält fest, Zitat, dass Antragsteller am 15. April 1899 aus Zürich im diesseitigen Revier zuzog und dass Nachteiliges über ihn hier nicht bekannt ist. Das ist quasi ein Persilschein, der Hamanns psychologische und vor allem seine kriminelle Vergangenheit einen Schlag tilgt. Man kann nur spekulieren, wie es zu diesen beiden katastrophalen Fehlern gekommen ist. Die Industrialisierung, die so viele europäische Städte gründlich durcheinandergewirbelt hat, wandelt natürlich auch Hannover stark. Die Stadt ist ein wichtiger Knotenpunkt für Handel zwischen Ost und West und Nord und Süd. Sie verfügt zum Teil über weltweit agierende Industrie, etwa die Gummiwerke Excelsior. Später wird daraus der Reifenhersteller Continental, die Balsenkeksfabrik oder die Hannover Maschinenbau AG, kurz Hanomag, die später sogar eigene Autos herausgebracht hat. Zwischen 1870 und 1900 werden zahlreiche umliegende Vororte eingemeindet, wodurch sich die Einwohnerzahl in diesem Zeitraum verdoppelt. Eine allgemeine Überlastung, Überarbeitung verwaltender Organe ist deshalb als Grund ebenso denkbar wie auch schlichte Schlamperei des bearbeiteten Kommissars. Aber was auch immer der Grund ist, scheinen diese beiden Momente, diese beiden Fehler oder Fehleinschätzungen Schlüsselmomente zu sein, an denen nicht nur einige, sondern alle Morde hätten verhindert werden können. Über meine jahrelange Recherche habe ich nicht nur versucht, solche Initialfehler zu finden, sondern ich war auch auf der Suche nach etwas, was mir die Klärung der großen moralischen Frage in diesem Fall erleichtert. Einzig, es ist mir nicht gelungen. Bis heute ist mein Herz ganz hin und her gerissen. Natürlich gilt mein Mitgefühl zuvorderst den vielen, vielen toten Jungen und ihren Familien. Ich habe viele Tränen um die Kinder geweint, sehr viele Tränen. Und das meine ich wörtlich. Ich habe oft beim Lesen von Berichten oder den Akten Rotz und Wasser geheult, weil ich das Ausmaß dieser Tragödie einfach nicht ertragen habe. Die Eltern der Kinder haben lange vergeblich mit der Stadt Hannover darum gestritten, dass auf einem Gedenkstein für ihre Kinder von ihren ermordeten Söhnen und nicht nur von gestorbenen Söhnen die Rede ist. Und es hat nichts gebracht. Also auf dem Gedenkstein steht bis heute dem Gedächtnis unserer lieben verstorbenen Söhne. Die Mutter eines ermordeten Jungen hat den Verlust ihres Kindes nicht ertragen und sich danach das Leben genommen. Also die Morde, die Fritz Hamann begangen hat, die haben so viele Leben zerstört und auch den Charakter der Stadt Hannover für immer verändert. Und das löst wahnsinnigen Schmerz in mir aus. Aber da ist auch etwas in mir, das sich vehement dagegen wehrt, Fritz Hamann mit Abscheu zu begegnen. Er war eine entsetzliche Gefahr für die Gesellschaft. Sein Leben ließ sich wie eine einzige quälend langsame Eskalation. Das stimmt alles. Aber der Staat hat auch durch die politischen und globalen Umstände nicht nur an den jugendlichen Opfern versagt, sondern auch an Hamann selbst. Nicht nur die Gesellschaft hätte vor Hamann geschützt werden müssen, sondern auch Hamann vor der Gesellschaft und nicht zuletzt vor sich selbst. In gewisser Weise erscheint mir Fritz Hamann wie ein weiteres Opfer seiner eigenen Mordserie. Und ich glaube, ein Foto vermittelt die widersprüchlichen und widerstrebenden Gefühle, die ich empfinde, ganz gut. Es zeigt Fritz Hamann nach der Urteilsverkündung am 19. Dezember 1924, wie er von Polizisten flankiert ins Gefängnis überführt wird. Einer der Polizisten hält dabei Hamanns rechte Hand, und zwar so, wie man ein Kind an die Hand nehmen würde. Danke fürs Zuhören.